Zukunft Holz, der Podcast von Kebony.
Er hat so viel Wissen und Expertise, teilt es in Seminaren, aber schreibt auch Gutachten für Gerichte. Bundesweit ist er unterwegs, denn er übernimmt häufig die Planungsleistung für öffentliche Bauprojekte. Umso mehr freuen wir uns, dass der Sachverständige aus Münster sich noch einmal die Zeit für uns nimmt. Herzlich willkommen, Thomas Wilper.
Guten Tag zusammen.
Herr Wilper, wir haben schon einige Themen in der vergangenen Episode besprochen. Da ging es vor allem um Planung, Wartung und Konstruktion. Aber es gibt noch viele andere Facetten, die wir beleuchten wollen. Zum Beispiel neue Trends im Holzfassadenbau. Welche Trends kristallisieren sich denn zurzeit so durch?
Neue Trends, ich glaube, es sind mehr Anwendungsmöglichkeiten, wo man drüber sprechen sollte. Das bedeutet eben, wir kommen aus dem klassischen Einfamilien-Reihenhaus-Sektor, wo wir Holzfassaden angewandt haben. Vielleicht auch mal ein Schulgebäude, aber es ist eigentlich jetzt mittlerweile, dass wir immer mehr Hochbauten eben mit umsetzen. Das bedeutet, wir kommen in eine ganz andere Gebäudeklasse rein, Gebäudeklasse 4 bis 5, wo wir bisher noch kein Holz verbauen durften. Bis 2021, sage ich mal so. Es war vom Baurecht her nicht erlaubt, brennbares Material, Fassadenverkleidung einzusetzen. Das bedeutet, wir haben jetzt ganz andere Möglichkeiten, wo wir diese Materialien einsetzen können, wo es aber bisher noch keine Regelwerke großartig für gab. Das heißt, wir gehen jetzt in Gebäude rein, in der Gestaltung von Gebäude, die eine andere Nutzung haben. Das heißt, Mehrfamilienhäuser, Bürogebäude und ähnliche Sachen, so dass wir, ich sage mal, eine Umsatzsteigerung von über 50% realisieren könnten dabei, weil wir in diesem Bereich mit Holz eigentlich noch gar nicht tätig waren. Das ist eigentlich so ein bisschen diese Funktion. Das bedeutet nicht nur Sonderbauten, sondern wir gehen einfach höher und es führt na klar auch dazu, dass wir immer mehr den Trend haben, Aufstockung, Altbauten, dass man oben nochmal eine fünfte Etage draufsetzt. Solche Sachen kommen gerade in Ballungsgebieten dazu. In Ballungsgebieten werden die Grundstücksgrößen immer kleiner. Es werden immer weniger Einfamilienhäuser gebaut, sondern immer mehr Familienhäuser. Das bedeutet, wir müssen hier andere Nutzung und andere vielleicht Planungssachen eben mit berücksichtigen, wo dann na klar auch andere baulichen Voraussetzungen, Abstand zu dem Nachbargebäude und ähnliche Sachen mit reinkommen. Das ist das, was sich jetzt eigentlich in den nächsten Jahren oder in den letzten Jahren schon gezeigt hat, was aber jetzt noch zunimmt, weil na klar auch bestimmte Gemeinden, Großstädte eigentlich über die Nachhaltigkeit immer mehr versuchen, hier auf Holz zu setzen. Also nicht nur Holzständerbauweise, sondern auch in der Fassade, wo wir vielleicht jetzt mit Holz den Bereichen wie Faserzement oder HPL-Platten was wegnehmen, reinweg aus dem Nachhaltigkeitsgedanken, wo man sagen kann, Holz ist ein CO2-Speicher und dementsprechend na klar einen sehr großen Vorteil, dass hier auch viele Unternehmen, viele Kommunen eigentlich auf solche Sachen drauf achten. Ich habe ein großes Objekt betreut, wo es einen Chemiekonzern gab, der einfach seine CO2-Bilanz fürs Unternehmen eben über die nachhaltige Fassade verbessert hat. Also
spannend,
klar. Und das bedeutet, wo vielleicht bisher Unternehmen waren, die noch gar nicht mit Holz gearbeitet haben, also Konzerne, die nie darüber nachgedacht haben, Holz einzusetzen, weil die gesagt haben, ja, wir wollen was Schönes haben. Und das kann man mittlerweile mit Holz eben auch machen. Also das heißt, somit haben wir ein ziemlich großes Wachstumspotenzial in der Fassade. Das, was wir umsetzen können, wo sich alle dann jetzt auch vielleicht auf Neugebiete, neues Terrain bewegen und dementsprechend noch nicht die Erfahrung gesammelt haben.
Kommt dieser Trend, also auch mit dem Aufstocken und einfach auch höher zu bauen, ist es was Deutsches? Kommt es aufgrund von Regelungen, wie Sie jetzt das zum Beispiel sagen, dass man halt seine CO2-Bilanz verbessern will? Oder kann man sagen, das hat in Skandinavien, Frankreich, USA, wie auch immer, irgendwo angefangen und das schwappt hier jetzt rüber?
Ja, ganz klar. Skandinavien ist schon immer ein Holzland gewesen. Die haben mehr den Holzbau, aber wir brauchen auch nicht nach Skandinavien. Wenn Sie in die Schweiz gehen, in der Schweiz ist schon viel mehr mit Holz gebaut worden. Die sind auch weiter wie wir in Deutschland. Das bedeutet eben auch, dass die schon viel mehr mit Holz gearbeitet haben und auch früher angefangen sind in die höheren Gebäudeklassen. Die haben nicht die Gebäudeklasse 4 bis 5, haben aber trotzdem hohe Gebäude, die jetzt umsetzen, wo die noch also weiter sind wie wir, aber zum Beispiel jetzt auch in der Schweiz ein Hochhaus mit 100 Metern Höhe mit Holz bauen, was für uns unverständlich eben ist, nicht nachvollziehbar. Ich sehe Deutschland, Österreich, Schweiz in einer Region. Das heißt, wir sollten auch versuchen, aus deren Ländern so ein bisschen die Philosophie, die Holzbaukunst mit zu übernehmen, dass man einfach sagt, wie haben die das angesetzt? Wir haben da klar immer Klimaunterschiede dabei, dass wir zum Beispiel in Süddeutschland, mittlerweile Freiburg, Baden-Württemberg, eher die Problematik haben, dass wir einen heißen Sommer haben, sehr hohe Trockenheit haben und dass es jetzt eben auch erforderlich ist, umzudenken. Das heißt, ja, wir haben da viel Lärchenfassaden eingesetzt. Dazu kommt na klar, dass eine sibirische Lärche nicht mehr zu kriegen ist, nicht mehr angewandt wird. Das heißt, wir haben jetzt einen ziemlichen Run auf modifizierte Hölzer wie Kebuni, die da eingesetzt werden, die den großen Vorteil haben, dass der Klimawandel zu einer anderen Temperatur, zu trockeneren Luft führt und gerade normale Hölzer stärker sich verziehen, was wir mit Kebuni eben nicht zum Beispiel haben. Also auch solche Sachen kommen dazu, dass es ein Trend eben ist, durch Umweltbedingungen dazu führen, dass man solche Sachen einsetzen. Vielleicht aber auch dazu, dass man dann eben die Gebäudehülle mehr auch zum Schutz des Gebäudes für die Personen, die da drin leben, eigentlich auch sehen kann. Mhm. Ja.
Kebuni Clear bietet ja jetzt noch mehr Dimensionen und Produkte. Was bedeutet das denn für Architekten und Handwerker, gerade so in puncto Flexibilität und Gestaltungsmöglichkeiten?
Der Vorteil, na klar, von Kebuni Clear ist auch einmal mit dieser Vielfalt, dass Kebuni Clear wenig Äste hat oder astarm ist. Das ist für einen Architekten ein besonderes Eyecatcher, dass man solche Produkte einsetzen kann. Ein Ast ist ja nichts Negatives, aber hat na klar einen sehr starken Einfluss auf die Optik einer Fassade. Wenn man jetzt eben ganz bewusst klare, schlanke Linien oder eine gleichmäßige Struktur in der Fassade haben möchte, was man vielleicht sonst mit Plattenmaterialien erzielen könnte, kann man jetzt mit Kebuni Clear eben einmal eine Gleichmäßigkeit in der Holzstruktur eben rüberbekommen, dass man sagt, ja, die Äste fallen nicht so auf, wobei ein Ast ist ein bester Beweis der Nachhaltigkeit, muss man dazu sagen. Aber bei Kebuni Clear kommt dazu, dass Kebuni Clear ein schnell wachsendes Holz ist und der Nachwachszyklus von dem Holz, von dem Baum zu der Nutzung ist na klar toll, weil Kebuni Clear, eine schnell wachsende Pinus radiata, so schnell nachwächst, dass es eigentlich ein neuer Baum schon entstanden ist, aber in der Fassade, ich sag mal, mit 50 Jahren rechnen können bei Kebuni Clear, weil es die Dauerhaftigkeitsklasse 1 ist. Also haben wir da noch den Vorteil, dass ein Architekt solche Sachen einmal optisch bewerten kann, aber auch gleichzeitig, na klar, eine längere Nutzungsdauer und die Ökologie im Vordergrund stellen kann. Die Vielfältigkeit der Profile gibt noch mehr Möglichkeiten, das in der Oberfläche zu spielen. Also nicht nur einfach eine Bretterfassade machen, sondern dass man wirklich sagen kann, mit einer Vielfalt in den Profilen kann man auch ein in der Fläche spielen. Ja, also 3D-Profile, also durch unterschiedliche Kombinationen der Profile eine 3D-Fassade, also mit Höhen und Tiefen und solche Sachen zu erzielen. Die Gestaltung ist dadurch noch flexibler und gibt neue Chancen, sage ich mal, da auch in der Struktur zu spielen einer Fläche.
Welche Entwicklungen im Holzfassadenbau halten Sie für besonders vielversprechend, gerade mit Blick auf konstruktiven Holzschutz?
Ja, da gibt's vielversprechend ist, dass man eben auch mit einer Holzfassade was Langlebiges hinkriegen kann. Und was jetzt auch immer mehr wird, wir werden, na klar, über den Brandschutz ist ein Thema, wo bei solchen Objekten Entwicklungen in den Brandschutz eben möglich werden, dass man sagen kann, ja, es gibt eigentlich keine gesetzliche Vorgabe mehr, dass wir nicht mehr eine Holzfassade umsetzen können. Das ist eigentlich ganz sicher eine Entwicklung, die vielversprechend ist, wo man das Ganze konstruktiv lösen muss, aber es sind da schon Möglichkeiten, über den konstruktiven Holzschutz das Ganze so einzusetzen, dass wir auch eine Langlebigkeit eben haben. Also einmal die Dauerhaftigkeit der Produkte, das ist mit Kebuni Clear, Dauerhaftigkeitsklasse 1, Kebuni Character 1 bis 2 oder bis 3, ist schon sehr langlebig gegenüber einer Fichte. Aber wenn ich dann noch versuche, einen optimalen konstruktiven Holzschutz zu kriegen, also alles so konstruiere, dass kein Wasser sich sammeln kann, dass keine Pilzbildung entstehen kann, dann können wir eigentlich auch so wie von Skandinavien, wenn man nach Bergen kommt in Norwegen, da sind Fassaden 100 Jahre alt. Also das wird keiner zusichern, keine Garantie zu geben. Mhm. Aber ich glaube, dass es einfach wichtig ist, wieder eine Holzbaukunst zu beherrschen. Und das bedeutet, konstruktiven Holzschutz einzusetzen, keine Chemie einzusetzen. Und das gilt na klar dann eben auch für den Brandschutz, nicht unbedingt mit Chemie zu arbeiten, was im Brandschutz, sondern konstruktiven Brandschutzmaßnahmen umsetzen zu können.
Auf den Brandschutz gehen wir gleich noch tiefer nochmal ein. Zuvor wollte ich mal Richtung praktische Lösungen blicken. Wie ist da Ihre Einschätzung, Herr Wilper? Welche Maßnahmen sollten Architekten bei der Planung einer Holzfassade berücksichtigen, um maximale Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit zu erreichen?
Das geht einmal schon bei der Unterkonstruktion los. Also je nachdem, welche Fassade ich habe. Das bedeutet eben, gerade wenn ich eine senkrechte, offene Fassadenverkleidung habe, bedeutet das von der praktischen Anwendung her, ich muss auf die Unterkonstruktion drauf achten. Das heißt, ich kann oder darf bei einer senkrecht offenen Fassadenverkleidung keine Fichte, Tanne als Unterkonstruktion mehr nehmen. Sondern wir müssen dann entweder eine Lärche Unterkonstruktion eben nehmen, die Schnittholzklasse S10 bedeutet, schwer zu bekommen. Von daher gesehen muss man das auch sagen. Die senkrechte offene Fassadenverkleidung ist in den Fachregeln ausgeschlossen worden. Und der Grund ist meistens die Unterkonstruktion, weil die Fichte nicht langlebig ist. Um jetzt das trotzdem mit Kebonit zu machen, wäre dann eben eine Möglichkeit, auch vielleicht auf Aluminium-Unterkonstruktion zu gehen. Das heißt, Aluminium ist sehr langlebig, klar hat es eine andere Energiebilanz, aber es ist sehr langlebig und damit kann ich auch die konstruktive Probleme einer Fichte-Unterkonstruktion ausgleichen. Weil eine Fichte sollte ja mindestens, also die Fichte-Unterkonstruktion sollte ja mindestens so lange halten wie die Fassadenbekleidung selber. Das wird bei einer Fichte, bei einer offenen Fassadenverkleidung nicht gelingen. Also muss ich mich mit Alternativen auseinandersetzen. Und das wäre einmal Aluminium-Unterkonstruktion oder, wenn man es bekommt, eine Lärche-Unterkonstruktion, die ja auch von Kebuni angegeben wird in der Montageanleitung. Weil man muss eins wissen, dass die Unterkonstruktion bei einer Fassade als statisches Bauteil gilt und dementsprechend mindestens die Schnittholzklasse S10 C24 haben muss. Das vielleicht auch als Entwicklung, dass Kebuni irgendwann dafür eine allgemein baufähige Zulassung für eine Unterkonstruktion bekommt. Aber von daher gesehen, mitten an der Lärche kriegt man es auch hin oder man geht von vornherein auf Aluminium-Unterkonstruktion. Sie sehen also, dass man auch vielleicht so ein bisschen bei der Konstruktion auch mal mit anderen Materialien drüber nachdenken muss, was aber Aluminium kein Thema ist, dass man das mit ansetzen kann. Das geht ja dann auch weiter, was die Verankerung angeht im Gebäude und ähnliche Sachen. Also das sind dann solche wichtigen Punkte, dass man auch die Unterkonstruktion von der Langlebigkeit beurteilen kann. Ja, das ist dann eben ein wichtiger Punkt, dass man da schon anfängt. Das sieht zwar keiner, aber bedeutet, dass man auch in der Planung sich mit diesen Sachen auseinandersetzen muss und vielleicht auch eben versteht, warum Kebuni eben gesagt hat in der Montageanleitung, es ist nicht erforderlich, Kebuni-Unterkonstruktion einzusetzen, sondern bei einer geschlossenen Fassadenverkleidung kann ich ganz normal mit einer herkömmlichen Fichtetanne-Unterkonstruktion arbeiten. Die ist ausreichend, weil die über die Kebuni-Fassade geschützt wird. Und bei einer senkrecht offenen muss ich dann die Alternativen suchen. Aber da gibt es auch genug Möglichkeiten, solche Sachen umzusetzen.
Welche Details wie Dachüberstände und Sockelabschlüsse tragen denn zum Schutz vor Witterungseinflüssen bei?
Das ist schön, wenn wir große Dachüberstände haben, wie zum Beispiel in Bayern, ist eigentlich immer so gebaut worden. Das ist ein sehr großer Vorteil. Aber jetzt denke ich na klar auch an den Bauherrn, an den Architekten, dass wir auch versuchen, eine schöne Optik zu erzielen. Und da ist momentan eher der Trend so ein bisschen, dass man eben eher sagt, kleinere Dachüberstände, vielleicht auch keine Dachüberstände. Und es ist auch eben so, dass in Deutschland mittlerweile auch immer mehr versucht wird, die Fassade mit dem Dach in eine Kombination zu sehen. Das heißt, dass auch versucht wird, optisch auch Dach mit Holz auszuführen. Das geht, statt Dachpfannen Holz einzusetzen. In Skandinavien, in anderen Ländern ist das schon viel öfters angewandt worden. Wir in Deutschland sind da eher noch in den Kinderschuhen, dass wir erstmal damit loslegen. Das bedeutet, wir haben immer mehr die optische Sache in der Architektur, dass wir keine großen Dachüberstände mehr haben. Das kann man lösen, da gibt es eigentlich keinen Grund, es nicht umzusetzen, führt aber dann auch dazu, ich muss eine optimale Konstruktion haben. Ich muss dann, wenn ich große Dachüberstände nicht haben möchte, also vielleicht auch keine, muss ich sehen, dass die Anschlüsse im Dachbereich genauso wie im Sockelbereich so ausgeführt werden, dass wenn Wasser reinkommt, dass es schnell wieder abtrocknen kann. Also ich muss da die optimale Konstruktion wählen, dass Feuchtigkeit nicht zu einem Bauschaden führen kann, was aber kein Problem ist heutzutage.
Die hinterlüftete Fassadenkonstruktion gilt ja als sehr vorteilhaft für den konstruktiven Holzschutz. Was ist da die Besonderheit?
Ja, das ist eigentlich dann darauf zurückzuführen, die Hinterlüftung hat eine Zirkulation hinter den Fassadenbrettern. Das würde eben bedeuten, Feuchtigkeit, die da eben reinkommt, kann wieder abtrocknen, sodass es nicht zu einer Feuchtigkeit in der Dämmung oder an der Gebäudewand eben führt. Das ist ein Vorteil der hinterlüfteten Fassadenkonstruktion, die seit 100 Jahren, sage ich mal, in der Fassade eingesetzt wird. Mittlerweile ist das aber auch so, dass wir zusätzlich zu der hinterlüfteten Fassadenkonstruktion, die ja den Vorteil eben hat, dass Feuchtigkeit wieder abgeführt wird, gleichzeitig aber auch vielleicht sogar so ein bisschen Schallschutz bietet und Wärmeschutz, wenn es in den Sommer reingeht bei einer geschlossenen Fassade. Wir haben aber auch gerade mit Kebony die Möglichkeit, mit einer belüfteten Fassade eben dran zu gehen. Das ist das gleiche Prinzip wie in der hinterlüfteten. Das wird, wir sprechen ja gleich noch über den Brandschutz, ein Thema sein, dass man auch hier über die belüftete Fassade eben spricht, die seit 2020 in Deutschland erlaubt ist. Das ist eben das gleiche Prinzip bei der belüfteten, dass Feuchtigkeit, die vielleicht durch starken Regen eindringt, wieder abtrocknen kann. Bei der belüfteten ist das aber eben so, das wird oben dann zugemacht, dass man aber trotzdem die Zirkulation hat, aber nicht von unten bis oben, sondern es kommt unten die Zirkulation Luft rein und geht unten wieder raus. Mhm. Das funktioniert, das kommt eigentlich auch aus anderen Ländern. Und da ist der Vorteil, sowas funktioniert aber vorwiegend nur mit modifizierten Hölzern wie mit Kebony. Sowas würde ich nie mit einer Lärche machen oder einer Fichte, weil das ist dann eigentlich die Tauwasserbildung. Hat aber einen sehr großen Vorteil, was diese Sachen eben angeht, gerade die Hinterlüftung, schon den Vorteil Feuchtigkeit, Schutz vom Gebäude und dementsprechend die Grundlage für eine Langlebigkeit der Fassade.
Bei aller Sorgfalt kann es ja immer mal zu Installationsfehlern kommen. Was sind so, würden Sie sagen, typische Fehler bei der Installation von Holzfassaden? Wo fange ich an?
Würde ich heute nicht fertig werden. Nein, also ich sage mal, die wichtigsten Punkte sind eigentlich ganz einfach zu benennen. Das ist einmal die fehlerhafte Ausführung der Spritzwasserabschutz zum Boden hin, also zu der Fläche. Das ist natürlich die optische Ansprüche von Bauherren und von Architekten, aber dann auch, wenn die Fassade fertiggestellt ist, dass das Nachgewerk, zum Beispiel der Gartenlandschaftsbauer, nicht der Fassadenkenner ist. Also ist das dann eben auch ein Fall, den ich in der Praxis hatte, wo dann eben der Gartenlandschaftsbauer zu dem Baujahren hingegangen ist und gesagt hat, sagen Sie mal, schauen Sie mal auf den Tacho, wie alt sind Sie denn? Wollen Sie immer noch zwei Stufen ins Haus reingehen? Dann hat der Bauherr na klar auf den Gartenlandschaftsbauer gehört, ja, welche Möglichkeiten gibt's? Also hat er dann die komplette Pflasterung bis zur Tür hochgezogen. Dann war aber kein Spritzwasserabschutz mehr da. Und jetzt ist die Holzfassade bis auf die Pflasterung runtergezogen wird. Der Gartenlandschaftsbauer kennt keine Holzfassade, also er hat auch richtig gehandelt. Barrierefreiheit ist wichtig für jeden Bauherrn, führt aber dazu, dass jetzt die Fassade immer nasse Füße hatte und dann eben zu einem Fehler führte. Die Handwerker sind dann aus der Haftung raus, darum ist der Spritzwasserschutzabstand ein wichtiges Thema. Die Schäden tauchen meistens dann eher vielleicht nach 7 oder 10 Jahren auf, aber dann ist ja nicht mehr eine Haftung drin. Und darum ist das eigentlich ein wichtiges Thema, wo die meisten Schäden entstehen, wo es nachweislich dann auch eben zu einer kürzeren Nutzungsdauer führen wird. Und das will na klar eben kleiner. Das ist ein Thema. Und ein weiterer großer Fehlerquelle ist die Verschraubung. Also eine, ich sag mal, keine optisch nicht schöne. Oder dass zum Beispiel die Schrauben zu tief eingedreht werden. Und das sind solche Sachen, die mehr als optischer Mangel zwar bewertet werden können, ist aber auch ein technischer Mangel, weil es ist über die Regelwerke vorgeschrieben, wie tief eine Schraube reingedreht wird. Also das ist natürlich für einen Bauherrn sehr wichtig, eine schöne, optisch und fachlich ausgeführte Verschraubung. Das ist eigentlich so, kann man sagen, ein wichtiger Punkt, was jeder eben sieht. Mhm. Ja. Und das sind so die Fehlerquellen, die eigentlich dazu führen, dass Feuchtigkeitsschäden entstehen, dass vielleicht aber auch dann eine Fehlerquelle entsteht, gerade dass das Holz splittert, wenn ich das falsch reinschraube. Da sagen viele, ja, es ist eben normal. Ich sehe das ein bisschen anders und da sehen auch Kollegen ebenso. Es ist ja möglich, das abzustimmen. Das hat nur was mit Werkzeug zu tun, was die Verschraubung eben angeht. Ja,
ja, aber was sagen Sie, wie könnten Handwerker solche Fehler vermeiden?
Es gibt so Vorsatzgeräte für alle Akkuschrauber. Das sind Tiefenbegrenzungen, sodass man, ich sag, ein Gerät kostet vielleicht 40 Euro. Das kann man einstellen einmal. Es geht dann sogar schneller zu montieren, hat also den Vorteil, ja, es kostet ein bisschen, aber 40 Euro als Werkzeug.
Hat sich schnell amortisiert, ne?
Ja, genau. Bei jeder Fassade rechnet sich das und da ist jeder auch eben zufrieden. Also wird man schneller in der Montage sein. Und da steht dann zum Beispiel, auch bei Kebuni in der Montageanleitung stehen auch diese Geräte, Vorsatzgeräte mit Bild drin. Da gibt es mehrere Hersteller, sodass ich eine tiefe Begrenzung für die Verschraubung habe. Also es gibt diese Lösung, das eben einzusetzen. Auch hier vielleicht dann auch einfach mal von Kebuni den technischen Support nutzen, dass man dann einfach mal sagt, wie kann man helfen? Also da sind auch die Mitarbeiter von Kebuni eigentlich schon sehr fit, dass sie eigentlich wissen, vielleicht auch einfach mal bei Großobjekten, dass sie auf die Baustelle kommen, um solche Sachen eben vielleicht frühzeitig mit zu beurteilen oder Tipps zu geben.
Hervorragend. Ein Füllhorn an Informationen. Herr Wilper, es war mir eine Freude. Vielen Dank, dass Sie Ihr Wissen abermals mit uns geteilt haben.
Es war mir ein Vergnügen und habe ich gerne gemacht.
Das war's für den Moment bei Zukunft Holz. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.